NZZ Akzent. Revert, du warst kürzlich in Jenin, einer Stadt im Westjordanland, in den Palästinensergebieten, und hast dort ein Zentrum für Frauen und Kinder besucht.
We were in our school classroom.
Und da hat man dir den Text eines 9-jährigen Palästinensermädchens gezeigt.
Suddenly we would hear actually the siren alarm sound.
Ja, dieses Mädchen, es heißt Mesk, und sie kommt aus Jenin, aus dem Flüchtlingslager in Jenin. Und hier liest mir ihre Betreuerin den Text vor, mein Übersetzer hört man auch. Und der Titel dieses Aufsatzes, der heißt ganz simpel, Ein Tag in der Schule. Und da schreibt dieses Mädchen, ich musste unter meinem Tisch Schutz suchen. Ich habe die Explosionen und die Schüsse draußen gehört. Wir mussten für 9 Stunden in der Schule bleiben, ohne Wasser und ohne Essen. Und für mich steht dieser Aufsatz dieses kleinen Mädchens eigentlich sinnbildlich für die Stimmung in dem Flüchtlingslager in Jenin, wo 24.000 Palästinenser auf engstem Raum leben. Und er zeigt auch, wie hoffnungslos diese Situation da ist. Und das hat auch mein Besuch dort vor Ort gezeigt. Die Betreuerin, die den Text vorgelesen hat, sie erzählte mir, dass der größte Wunsch vieler Kinder in Jenin es sei, ein Märtyrer zu werden.
Seit Beginn des Gaza-Kriegs verschärft sich die Stimmung im Westjordanland. Israel-Korrespondent Revert Hofer erzählt, wie die Radikalisierung der Palästinenser im Flüchtlingslager von Jenin zunimmt. Sogar der Kinder. Ich bin Marlin Oeber. Also da in diesem Unterschlupf, in diesem Zentrum in Jenin, da träumen Kinder davon, Märtyrer zu werden. Und da hat auch die 9-jährige Mesk diesen Text geschrieben.
All right, yeah. And what kind of activities are the children doing here?
Genau, Mesk, so hat es mir Zahasha Larouk gesagt, hat diesen Text unmittelbar nach einer großen Razzia der israelischen Armee am 9. November geschrieben. Dort sind 14 Menschen getötet worden in dem Flüchtlingslager in Jenin. Mhm. Sie führt mich noch dort weiter herum. In einem Nebenraum hängen Bilder an der Wand, die die Kinder gemalt haben. Und auf den ersten Blick sind es eigentlich normale Kinderbilder. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass die Kinder eben auch das malen, was sie jeden Tag sehen in dem Lager in Jenin. Also beispielsweise Panzersperren, viele palästinensische Flaggen und auch ein Gewehr, das ein Kind dort gemalt hat.
Also der Alltag dieser Kinder, der ist düster, militarisiert.
Der Alltag der Kinder ist sehr düster und sie wachsen unter sehr großem Stress auf. Mhm. Und das vor allem seit dem 7. Oktober, seit dem Beginn des Gaza-Krieges, hat die Intensität und die Härte der Militäreinsätze der israelischen Armee zugenommen. Mhm. Laut palästinensischen Quellen gab es seit dem 7. Oktober rund 50 Einsätze in Jenin. 45 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Und vor dem Krieg kamen die Israelis wohl etwa einmal die Woche zu Einsätzen in das Flüchtlingslager. Jetzt ist es doppelt so oft.
Okay, aber das wird ja Gründe haben.
Das hat Gründe, ja, absolut. Die Anschläge auf israelische Einrichtungen, auf Checkpoints, auf Soldaten, die haben zugenommen. Und deshalb sagt die israelische Armee, man müsse jetzt eben mehr Antiterroreinsätze durchführen. Und oft werden dabei auch gesuchte Terroristen getötet. Allerdings treffen die Israeli auch zivile Ziele und das nennen sie dann eben Kollateralschäden. Mhm. Auch Moscheen werden angegriffen, auch kulturelle Einrichtungen, die es im Lager gibt. Dort kommen die israelischen Soldaten eben auch rein und all das, das drückt wirklich auf die Stimmung in diesem Flüchtlingslager und das habe ich auch auf meinem weiteren Weg dort gesehen.
Vielleicht müssen wir das kurz klären. Also das Flüchtlingslager, wo du unterwegs bist, das gehört zu Jenin und die Palästinenser selber sind Flüchtlinge da.
Ja, genau. Das Flüchtlingslager ist eigentlich über die Zeit, über die Jahre ein Quartier von Jenin geworden. Wie gesagt, dort leben 24.000 Menschen und das sind die Nachkommen von Palästinensern, die bei der israelischen Staatsgründung 1948 vertrieben worden sind. Sie kamen eigentlich aus Orten, die auf dem heutigen israelischen Staatsgebiet sind. Anfangs haben sie da in Zelten gewohnt, waren eben Flüchtlinge und über die Zeit wurden dort Häuser gebaut, die aber bis heute immer noch so etwas Provisorisches haben. Und man merkt auch, wenn man dort mit den Leuten spricht, alle sagen dir, ihre Heimat ist nicht Jenin, sondern ihre Heimat sind eben Orte, die im heutigen Israel sind, obwohl sie schon längst in der dritten Generation dort leben.
Sie warten immer noch auf eine Rückkehr.
Sie warten immer noch auf eine Rückkehr und man kann es auch so ein bisschen verstehen, wenn man dort durch das Lager läuft. Das ist kein schöner Ort. Man sieht die Zerstörung überall, ausgebrannte Häuser, Trümmerberge, zerschmolzene Autos. Man sieht die Spuren dieser Militäreinsätze. Es hat eigentlich auch keine richtigen Straßen dort, denn der Asphalt wurde aufgerissen von der israelischen Armee. Sie vermuten darunter Sprengsätze. Und wir waren dort an einem sehr regnerischen Tag und eigentlich bestanden die Wege komplett aus Matsch. Manche waren total überflutet.
Ja.
Und überall in dem Lager sieht man große Fotos von eben sogenannten Märtyrern, also Terroristen, die von den Israelis getötet wurden. Und auch da erkennt man, Jenin, das war immer die Hochburg der militanten Palästinenser.
Das dürfte sich jetzt seit dem 7. Oktober und diesen verstärkten Militäreinsätzen vermutlich noch radikalisieren.
Ja, absolut. Und da kommt noch ein weiterer wichtiger Faktor hinzu, denn die Wirtschaft im ganzen Westjordanland und ganz besonders in Jenin ist komplett am Boden.
Okay, wie zeigt sich das?
Ich bin als nächstes, nachdem ich in dieser sozialen Einrichtung war, noch weitergelaufen und komme da zu einem Coiffeursalon, zu einem Barbershop. Und dort sitzen fünf Männer, die rauchen, sie schlagen die Zeit tot, sie tauschen sich aus und viele sind arbeitslos. Und wenn wir über die Arbeitslosigkeit reden, dann sind das wirklich ganz andere Verhältnisse, als wir sie kennen. In Jenin liegt die Arbeitslosenquote bei 55%. Mehr als jeder Zweite hat keinen Job mehr und hinzu kommt, dass jeder dort eigentlich Geschichten erzählen kann von Angriffen, von Verletzungen, von Schusswechseln, in die sie oder Bekannte geraten sind. So auch diese Männer, die dort in dem Coiffeursalon waren. Und sie reden und reden und erzählen mir ihre Geschichten. Und einer, der links in der Ecke sitzt, der ist ganz still und so nach ein paar Minuten winkt er mich herüber und er gibt mir so ein Zeichen, er will mir auch etwas erzählen.
Okay.
Dieser Mann, der heißt Jamal Lakhlou und wir gehen aus dem Salon hinaus, ein paar Schritte und dann zeigt er auf eine Fassade auf der anderen Straßenseite und diese Fassade, die ist nahezu komplett ausgebrannt. Sie ist ganz schwarz, man sieht große Löcher in den Wänden, die eben von Explosionen kommen. Und er erzählt mir, das sei bis vor ein paar Monaten noch sein Haus gewesen.
Da geht ihr jetzt rein?
Da gehen wir rein. Er hat sogar noch den Schlüssel und er schließt auf. Überall liegt Schutt. Es ist eben ausgebrannt. Man sieht große Löcher in den Wänden. Und er erzählt mir, dass er nicht nur sein Haus verloren hat an jenem Tag, als die Israelis es angegriffen haben, sondern auch seinen Job.
Inwiefern?
Der war Musiker und er hat in einem Orchester gespielt. Er hatte auch internationale Auftritte in Jordanien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und er hat die Mandoline gespielt. Okay. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, da gehen wir hoch in das Obergeschoss und er zeigt mir das, was von seinem Instrument, von seiner Mandoline übrig geblieben ist.
Oh, wow. This is his instrument.
Und dann steht er dort vor einem verkohlten Instrumentenkoffer und bei seiner Mandoline fehlen ein paar Saiten und das obere Ende, das ist so geborsten. Und er sagt mir, diese Mandoline, die hat über 1000 Franken gekostet und das Geld, das hat er nicht. Er weiß nicht, wann er jemals wieder spielen wird.
Also dieses Instrument ist eigentlich ein Symbol, oder, für die zerstörte Lebensgrundlage dieses Mannes.
Ja, absolut. Er kann es nicht verstehen. Und so wie ihm geht es vielen, die dort im Flüchtlingslager leben. Mhm. Ganz besonders seit dem 7. Oktober, seitdem der Krieg in Gaza ausgebrochen ist. Da ist die wirtschaftliche Situation noch mal sehr viel schlimmer geworden. Mhm. Die zwei wichtigsten Einkommensquellen im Westjordanland und ganz besonders in Jenin, die sind komplett weggebrochen. Einmal waren es die Palästinenser, die eine Arbeitserlaubnis hatten, um in Israel zu arbeiten. Die können nicht mehr rüber. Und andererseits kommen auch die arabischen Israelis, die eben in Israel leben, nicht mehr ins Westjordanland, um da ihr Geld auszugeben. Und diese Einbußen, die gehen eben in die Millionen. Die Wirtschaft ist am Boden und es gibt eigentlich auch keine Aussicht auf Besserung in der nahen Zukunft.
Aber wenn keine Hoffnung auf eine Besserung der Lebenssituation besteht, die ja schon vorher ziemlich elend war, wie du beschreibst, da kann ich mir vorstellen, dass die Menschen da offener werden, auch für radikale Ansichten.
Das stimmt. Und das ist auch augenfällig, wenn man da durch Jenin läuft. Denn neben diesen ganzen zerstörten Häusern, neben diesen Trümmerbergen, da sieht man auch immer wieder junge Männer, die sich Sturmgewehre umgehängt haben. Mhm. Es hat so den Anschein, als würden die einfach dazugehören. Also die Passanten grüßen sie teilweise auch. Und dann sehe ich Abu Abed.
Okay, wer ist das?
Abu Abed, das ist ein sehr junger Mann. Er sieht auch sehr jung aus. Er hat zwar auch einen Vollbart, aber ein sehr rundes, jugendliches Gesicht. Und er sagt mir auch, er sei nur 26 Jahre alt. Auch er trägt ein relativ neues Sturmgewehr. Er wirkt und spricht recht zufrieden.
Also du kommst da im Flüchtlingslager auf den Straßen Jenins mit ihm ins Gespräch.
Genau, er gibt sehr bereitwillig Auskunft, allerdings möchte er nicht fotografiert werden und er möchte auch nicht, dass ich das Gespräch aufnehme, denn er ist ein Werber für die Hamas.
Okay.
Seine Aufgabe ist es, dort in dem Flüchtlingslager in Jenin neue Mitglieder für diese Terrororganisation zu rekrutieren und Abu Abed sagt ganz klar und auch also mit einem großen Lächeln im Gesicht, seine Arbeit sei seit dem 7. Oktober sehr viel einfacher geworden. Denn seitdem seien unzählige in Jenin der Hamas beigetreten.
Also eine zunehmend radikalisierte Jugend, zerstörte Lebensgrundlagen, beschreibst du, Menschen ohne Perspektive. Was heißt das jetzt für Jenin? Was glaubst du, wo führt das hin?
Ja, nachdem ich dort war, verfestigt sich eigentlich der Eindruck, dass es keine wirkliche Lösung geben kann in der kurzen Frist. Denn natürlich wird die Wirtschaftskrise nur noch schlimmer werden, wenn eben diese Grenzen weiter dicht bleiben. Die Menschen werden noch weniger Geld haben, sie werden immer ein Stück weit ihrer Lebensgrundlage verlieren. Und wenn die Menschen eben irgendwann nichts mehr zu verlieren haben, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht friedlich reagieren. Und wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, geht eben die israelische Armee auch mit immer größerer Härte vor, die dann eben noch mehr Gründe hat, wieder vorzugehen, wenn die Menschen sich weiter radikalisieren. Ich glaube, Jenin wird ein Pulverfass bleiben, das höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht nicht explodieren wird, aber wo wir doch weiter Zusammenstöße sehen werden.
Lieber Ebert, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise nach Jenin erzählt hast.
Sehr gerne, Marlen.
Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Ühler. Bis bald.